Top Shelf, der Leadership-Podcast für Konsumgüter und Handel mit Dr. Marcel Hane und Florian Schmitz.
Herzlich willkommen zu Top Shelf. Wir dürfen hier begrüßen Mario Klütsch, heute bei uns. Mario, Geschäftsführer bei Viva Con Agua. Mario, du führst heute ein Social Business mit klarer Mission. Wie erklärst du dir deine Rolle bei Viva Con Agua, jemanden, der das Thema Wirtschaft und Nachhaltigkeit nicht so präsent hat?
Moin, lieber Marcel. Moin, lieber Florian. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Das ist tatsächlich eine Frage, die mich sehr häufig begleitet, weil es kein gängiges Modell ist in dem heutigen Wirtschaftssystem. Und ich glaube, es macht Sinn, dort zu starten, wo bei uns auch alles angefangen hat. Viva Con Agua ist im Herzen ein gemeinnütziger Verein. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen den Zugang zu Trinkwasser bekommen, machen das sehr freudvoll über Spenden, über Spendenläufe, übers Bechersammeln auf Festivals. Selbst wenn man Geburtstag feiert, kann man, anstatt Geschenke in Empfang zu nehmen, an uns spenden. Und irgendwann haben wir gesagt, es macht Sinn, dieses Thema Spenden vielleicht noch auszuweiten auf eine geschäftliche Einnahmetätigkeit, auf einen Wirtschaftscase, auf ein Social Business. Kein gängiges Businessmodell, sondern ein Social Business. Das heißt ganz konkret, Produkte anzubieten, über die es auch möglich ist, durch den Kauf von Produkten die Gemeinnützigkeit zu unterstützen. Wir haben das insofern miteinander verknüpft, dass wir inzwischen Mineralwasser auf dem Markt haben, ein Wasserspender, auch ein Klopapier, bei dem die Leute, wenn sie es kaufen, das Gewissen haben, dass damit Gemeinnützigkeit unterstützt wird und damit Trinkwasserprojekte für Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben, ermöglicht werden.
Was heißt das denn für euch als Unternehmen, wenn du mal auf die Wettbewerber schaust? Wo unterscheidet ihr euch am deutlichsten auch in eurer Art zu arbeiten von Playern im Beverage-Markt? Wo unterscheidet ihr euch aber auch von den klassischen NGOs?
Ich nehme als erstes mal den Wirtschaftskontext. Also wir sind kein klassisches Unternehmen. Wir sind auch kein Getränkehersteller. Bei uns ist es ja vielmehr so, dass die Produkte Mittel zum Zweck sind. Das heißt, würde es keine Gemeinnützigkeit geben, würde es keine Trinkwasserprojektförderung geben, bräuchten wir diese Produkte schlichtweg nicht. Sie hätten keine Daseinsberechtigung. Das sieht man auch daran, dass wenn man auf unsere Etiketten schaut, wir nicht damit werben, dass wir das tollste Produkt haben, sondern wir verbinden das immer ganz klar mit unserem Auftrag für die Gemeinnützigkeit, weisen auf die Trinkwasserprojekte hin und laden Menschen ein, die das konsumieren, auch Teil dessen zu sein. Das ist, glaube ich, ein sehr relevanter Unterschied, wenn man uns im Vergleich mit klassischen Wirtschaftsunternehmen sieht und im Hinblick auf NGOs. Zunächst mal, jeder NGO hat eine Daseinsberechtigung und erfüllt einen hervorragenden Job. Und gleichzeitig haben wir damals gelernt, dass NGO auch häufig mit Zeigefinger verbunden ist, mit Schuld und Scham und etwas, wo die Leute mit einem schlechten Gewissen vielleicht oder um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, spenden. Wir sind es komplett anders angegangen. Also wir stehen für freudvollen Aktivismus. Wir wollen begeistern, wir wollen Leute mitreißen und wir wollen, dass sie Teil der Community sind. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass Menschen mit einem positiven Mindset, optimistisch getrieben, wirklich Berge versetzen können. Und das ist das, wo wir auch mit guter Verantwortung vorangehen wollen, um dieses Positive in der NGO-Arbeit herauszustellen.
Wir sind voll eingestiegen und haben gleich mal über euer Geschäftsmodell gesprochen. Und wir kennen dich ja ganz gut. Viele Menschen kennen dich nicht so gut. Vielleicht stell dich einmal vor, wo kommst du her, was hast du gemacht, wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist?
Der Weg war nie vorgezeichnet. Ich komme aus Köln, habe dort studiert, habe, während ich Student war, schon eine gemeinnützige Organisation mit meiner Frau und Studierenden gegründet. Bin da sehr schnell auch in das Thema Führung gekommen, Verantwortungsübernahme. Und der Punkt war eigentlich, dass ich BWL studiert habe und gesagt habe, wofür ist es noch da, außer für klassisches Unternehmerinnentum? Also all das Handwerk, was wir dort gelernt haben, kann man ja auch für etwas verwenden, was einen sinnstiftenden Zweck erfüllt. Und wir haben damals die Bücherbörse gegründet. Das ist ein Projekt, was sich dafür einsetzt, dass Menschen Zugang zur Bildung bekommen. Wir haben bisher 15 Schulen für 4.000 Kids im globalen Süden gebaut. Und das war das, was mich schon immer begleitet hat. Hab dann einen relativ klassischen Weg doch in der Industrie bei einem Weltmarktführer Barilla gemacht, im Vertrieb und im Marketing schwerpunktmäßig. Habe da aber auch schon Teile übernommen, die vielleicht nicht so klassisch sind. Ich war Teil des D&I-Boards, habe mich für Gleichberechtigung eingesetzt. Wir waren das erste Unternehmen in der Branche, das das Gender Pay Gap geschlossen hat, und habe dann berufsbegleitend noch einen Master gemacht in Wirtschaft, Ethik und Psychologie. Und das war auch so ein bisschen die treibende Kraft zu sagen, ich möchte das gerne mehr forcieren, Sinnhaftigkeit und Sinnstiftung in die Arbeit zu bringen. Und dann bin ich vor 3,5 Jahren bei Viva Con Aqua gelandet.
Was waren denn für dich so die prägenden Stationen oder Situationen in deinem Berufsleben? Sowohl fachlich aus die Frage, aber auch natürlich mit Blick auf deinen Wertehorizont.
Ich glaube, das kann man runterbrechen in, ist viel aus meinem Privatleben in das Berufsleben eingeflossen, wo ich gesagt habe, das ist mir jetzt auch im Beruf wichtig. Ich bin mit meiner Frau vor 4 Jahren auf Weltreise gegangen. Wir sind 23 Länder durchreist, waren über ein Jahr unterwegs, haben Land, Leute, Kulturen kennengelernt, haben Mangel kennengelernt, haben Freundschaften geschlossen. Und es war so, dass wir, als wir zurückkamen, auch gesagt haben, wir wollen uns dem mehr widmen. Das ging beruflich zu der Zeit nicht. Und als zweites war der Master mit Sicherheit ein riesiger Augenöffner, dass gerade Wirtschaft und Ethik aus meiner Perspektive zwingend immer zusammengedacht werden muss und keine konträren Gegenpole sind, wie das, wie ich finde, häufig noch wahrgenommen wird. Und das war für mich dann auch der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich suche mir etwas, wo Wirtschaft, und ich liebe Wirtschaft, ich liebe Unternehmerinnentum, kombiniert werden kann mit was Sinnstiftendem, um nicht das Bild zu haben, die Menschen sind für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft ist für die Menschen da.
Nochmal gewendet auf deinen Track Record, also auf deine fachliche Prägung. Was war für dich da die wichtige Schule?
Als ich damals bei Barilla gestartet habe, Barilla hat mich sehr geprägt, ich war fast 10 Jahre da, bin ich als sogenannte Nachwuchsführungskraft, heute nennt man das Trainee, ist etwas unsperriger gestartet. Und ich habe im Prinzip die komplette Vertriebsschule bei Barilla durchlaufen. Im Außendienst, etwas im Innendienst, im Key-Account-Management. Das heißt, wenn es ums Fachliche, wenn es ums Professionelle geht, dann habe ich sozusagen Vertrieb dort von der Pike auf gelernt, wo ich jetzt merke, dass ich da auch sehr viel mitnehmen kann und in die Organisation Viva Con Aqua mit eintragen kann. Mit all der Besonderheit, die Viva Con Aqua hat, all der Kreativität, verdient es auch ein bisschen Struktur und Professionalität. Und ich glaube, bei all dem, was ich auch bei Viva Con Aqua lernen darf, bis heute und auch in Zukunft, ist das, was ich vielleicht als Geschenk für Viva Con Aqua mitbringen kann.
Mario, jetzt kennen wir beide uns ja schon sehr, sehr lange, haben auch gemeinsame Wege gehabt bei Barilla und viele, wie wir festgestellt haben, Espressi zusammengenommen. Jetzt bist du für mich einer, der halt das Thema Wohltätigkeit und Wirtschaftlichkeit in einem ethischen Kontext eigentlich authentisch lebt. Also mir würden wenig Personen einfallen, die da authentischer sind und klarer sind als du in irgendeiner Form. Wie siehst du dein eigenes Führungsverständnis, um dem auch gerecht zu werden, um zu sagen, ich bringe den Bereich Professionalität in der Führung mit rein in das Thema Wohltätigkeit?
Das habe ich mich tatsächlich auch schon öfter gefragt, weil es intuitiv vielleicht als zwei konträre Punkte auch gesehen werden können. Du hast auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit, auf der anderen Seite bist du ein Sozialunternehmen, du machst was Gemeinnütziges oder zumindest für die Gemeinnützigkeit und gelten da andere Regeln. Ich bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich nicht. Zum Thema Führung bin ich ja mehr oder weniger zufällig gekommen, weil das NGO-Projekt, die Bücherbörse, plötzlich 30, 40, 50 EhrenamtlerInnen hatte und die wollten irgendwie orchestriert werden, koordiniert werden. Das heißt, ich habe Führung eigentlich in der Praxis gelernt, bevor ich überhaupt die Theorie dazu hatte im Studium. Und gleichzeitig denke ich, dass basierend auf einem fundierten Wertesystem, was im besten Fall jede Person für sich irgendwann als Kompass hat, egal in welchem Unternehmenskontext du entweder im Corporate Job oder auch bei einer NGO führst, dass die gleichen Grundsätze gelten sollten. Bei mir ist es auf 3 relativ markanten Punkten gemünzt. Das ist einmal Ehrlichkeit, das ist Transparenz und das ist auf Augenhöhe agieren. Und es gibt ganz oft die Betrachtung der Fairness. Das spielt eine sehr große Rolle beim Thema Führung. Die ist aber sehr subjektiv als Wahrnehmung. Und mein Learnings aus den Jahren, die ich jetzt als Führungskraft auch arbeite, ist, wenn du den Anspruch hast, zu den Mitarbeitern transparent zu sein, ehrlich zu sein und auf Augenhöhe zu agieren, dann sind das objektive Kriterien, um auch eine gewisse Fairness zu gewährleisten. Das wünsche ich mir von meinen Mitarbeitenden, das dürfen die Mitarbeitenden auch von mir erwarten und das ist für mich in jeglichem Unternehmenskontext relevant.
Gibt es Unterschiede in der Führung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Menschen in der Linie?
Formal mit Sicherheit, weil nicht weisungsgebunden. Aber ich glaube, wenn man es auf die Werte runterbricht, würde ich von mir behaupten, dass ich dort nicht anders führe als dort. Es ist immer mit einer Ehrlichkeit verbunden und mit einem Anspruch, egal wo du bist, eine gewisse Sinnhaftigkeit und Leistung reinzubringen. Und dementsprechend würde ich das für mich sehr verneinen.
Mhm. Ja. Bisschen weiter gefasst, also nicht nur auf die Führung bezogen, auf dein Berufsleben, gab es auch mal Krisenmomente, also in denen du Widerstände überwinden musstest, die dich vielleicht auch ein bisschen an deine Grenzen gebracht haben?
Wenn man ein einigermaßen reflektierter Mensch ist und ich probiere das zu sein, gelingt mir auch nicht immer, dann macht man sich über so eine Frage für sich selbst vielleicht auch schon immer mal Gedanken. Ich muss sagen, glücklicherweise ist so eine Art Krise bisher bei mir nicht aufgetaucht. Das heißt nicht, dass andere Personen das vielleicht anders bewerten würden. Das hat auch, glaube ich, was mit sehr viel eigener Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun. Es gab natürlich Situationen, da hat ein Karriereschritt nicht geklappt. Da haben Abschlüsse beim Kunden nicht so funktioniert. Und da wurden auch mal Ziele, Jahresziele nicht erreicht. Das kann dich extrem zurückwerfen. Ich tendiere aber sehr dazu, von meinem inneren System her das Glas sehr gerne als halb voll zu sehen, weswegen ich vielleicht solche Situationen anders als andere dann auch eher als Learning ist nicht mein Lieblingsbegriff, aber zumindest relevanten Punkt sehe, um da positiv drauf aufzubauen.
Gibt es Dinge, die dir helfen in solchen Situationen?
Sinnstiftende Arbeit tut das extrem. Also wenn es meine Überzeugung alles nur sehr zahlengetrieben ist und sich dahinter nichts versteckt, wo du davon überzeugt bist, wofür du es machst, dann ist es manchmal schwierig, auch wieder zu motivieren. Das habe ich zumindest seitdem ich bei Viva Con Agua bin, keinen einzigen Tag gehabt.
Starkes Statement.
Absolut. Ist das was, wo du auch sagst, dass inspiriert nicht nur dich, du holst dir die Inspiration durch die karitative Tätigkeit und in der Kombination mit Wirtschaftlichkeit, sondern das ist auch der Punkt, mit dem du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivierst, so wie du einfach bist, authentisch, sowie aber auch in Kombination mit der Marke Viva Con Agua als unglaublich starke Purpose-Brand?
Ich würde das nie auf mich münzen. Ich bin, wie ich bin und ich probiere natürlich auch als Führungskraft einen positiven Impact auf Führung und auf das Team zu leisten. Aber ich würde von den Mitarbeitenden, die ich im Team habe, das genau so sehen und auch attestieren, dass alle dieses Gen in sich tragen, durch die Sinnstiftung eine enorme Energie frei zu machen, für die gute Sache aktiv zu werden. Und vielleicht da auch nochmal ein kleiner Bogen, weil ich auch das Gefühl habe, dass NGO, das soziale Unternehmerinnentum, ganz oft auch damit verbunden ist, dass wir nicht performativ, dass wir nicht leistungsorientiert, dass wir nicht zielfokussiert sind. Das ist etwas, das würde ich vielleicht gerne gerade rücken, weil wer, wenn nicht wir, hat den Anspruch, erfolgreich zu sein für das, was wir tun, weil das einen ganz konkreten Impact auf das hat, wofür wir es tun. Und das ist jeden Morgen eine wahnsinnige Motivation.
Was kann denn umgedreht so eine ganz klassische FMCG Brand von euch lernen, gerade mit Blick auf Purpose, weil das ja so eines, also sinnstiftende Arbeit, eines der großen Themen der Diskussion um New Work ist?
Ehrlichkeit wiegt über allem. Ich halte nichts von Unternehmen, die sich irgendwie einen Anstrich geben wollen und ich schätze andersrum jedes Unternehmen, egal wo sie gerade stehen, die sich ernsthaft bemühen, für die gute und richtige Sache auch zu investieren und Schritte voranzugehen. Ich glaube, da darf man nicht in Schubladen denken, in schwarz oder weiß, denn wir kriegen das ja eh alle nur gemeinsam hin. Und dementsprechend wird es mein Appell mit Ehrlichkeit und Transparenz, ähnlich wie das Werteverständnis im Bereich Führung, auch gesamtorganisatorisch in diese Richtung zu gehen. Und dann sehe ich auch, dass da Sachen machbar sind, dass da Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden, die auch erfolgreich sind. Man braucht allerdings auch einen langen Atem dafür, gerade in der heutigen Zeit.
Mario, wenn wir mal einmal schauen auf den Bereich Purpose Brands. Und ich glaube, alle Purpose Brand wird häufig so als Buzzword wahrgenommen. Viele wollen Love Brands haben, Purpose Brands. Ist das für große Konzerne überhaupt möglich, eine Purpose Brand authentisch zu launchen? Oder ist das eher, wo du sagst, es muss auch mit einem karitativen Anspruch verbunden sein? Was bedeutet es für dich, eine Purpose Brand zu haben?
Ich glaube, es ist hilfreich, wenn hinter einer kommerziellen, konventionellen Brand etwas Sinnstiftendes, etwas ehrlich Sinnstiftendes steckt. Ich glaube auf der anderen Seite nicht, dass es ein Ausschlusskriterium ist. Vielmehr ist es wichtig, dass die Menschen, die sich dafür einsetzen, für eine Brand, für ein Unternehmen zu arbeiten, dass sie das mit dieser Ehrlichkeit tun, die ich genannt habe, und dann mit einer inneren Überzeugung, dass sie sagen, ja, da ist auch etwas, was mich so motiviert, außer Excel-Tabellen, Kennzahlen und Daten. Denn wenn es einfach nur als Hülle drüber gestülpt wird, dann entsteht nie eine Purpose Brand. Es muss von innen heraus gelebt werden. Und dann bin ich ganz überzeugt davon, dass das auch möglich ist.
Was mich natürlich immer ganz besonders interessiert, ist der Bereich, wie funktioniert die Zusammenarbeit da mit dem Handel? Wie wird das vom Handel wahrgenommen, aber auch honoriert, dass ihr vielleicht einen ganz anderen Anspruch habt als andere Marken, nämlich sagt, na, wir zahlen hier keine Werbekostenzuschüsse etc., sondern wir gehen auf andere Themen, und wird das honoriert?
Es ist ganz ambivalent. Man braucht auf der einen Seite ein dickes Fell, weil wenn du nicht zahlst, bist du raus, hören wir oft. Wir merken aber gleichzeitig, dass wenn wir in Gespräche kommen, wenn wir in Verbindung kommen mit dem Einkauf und es schaffen, die Sinnhaftigkeit unserer Produkte und dem, was wir tun, zu vermitteln, dann begegnen wir uns auf einmal auf einer ganz anderen Ebene. Dann schaffen wir eine Verbindung, die zum Teil viel wertvoller und viel nachhaltiger ist als Geld. Ich habe Momente erlebt in Zentralen, in den großen Handelshäusern hier in Deutschland. Da sind wir auf dem Weg in den Konferenzraum gelobt worden dafür, was wir im Ehrenamt machen, wofür wir uns einsetzen. Und sogar Menschen, die Pfandbecher bei uns gespendet haben auf dem Festival, und eine Einkäuferin, die für ihren Geburtstag für Viva Con Aqua gespendet hat. Das erwärmt mein Herz. Und diese Gespräche hören dann auch im Konferenzraum nicht auf. Und dann gibt es immer noch Situationen, wo Geld eine Rolle spielt. Aber wenn diese Menschen und diese Unternehmen einmal mit auf die Reise mitgenommen werden, sind sie auch viel loyaler und standhafter, Geld zu widerstehen, sprich Auslistungen zu widerfahren, als die, wenn du mit Geld irgendwo reingekommen bist und der nächste zahlt dann wieder ein bisschen mehr und dann war's das. Das ist nicht die Art, wie wir arbeiten, und das empfinden wir auch nicht als nachhaltig.
Jetzt haben wir gerade über den Retail gesprochen. Ein anderes Standbein und vermutlich wahrscheinlich sogar das größere Standbein bei euch ist der ganze Out-of-Home-Bereich. Das heißt Festivals oder auch Gastronomie. Wie schaut's da aus? Wie wichtig ist das für euch, vor allen Dingen auch um eure Marke klar zu positionieren?
Die Marke in der Getränkebranche, in der wir uns ja mal aufhalten, wird in der Gastronomie gemacht. Also wir haben ein Vertriebsteam von ungefähr 20 Menschen, die in ganz Deutschland unterwegs sind, mit unserer Vision zu begeistern. Zu begeistern, dort reinzugehen, von der Marke und unserer Idee zu erzählen und zu vermitteln, dass es eben nicht das Produkt an sich ist, aber dass das Produkt ein Mittel zum Zweck ist, damit alle uns unterstützen können. Und wir sind im Moment schon noch bei 70-80% in der Gastronomie, gastronomielastig im Out-of-Home-Bereich mit unseren Produkten unterwegs, weil da die Marke natürlich auch ganz anders gespielt und geführt werden kann als im klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Was auf der anderen Seite unser logischer Schritt ist, diesen weiter zu forcieren, weil du dann eine Zielgruppe erreichst, die dein Produkt auch zu Hause stehen hat, das kommuniziert und dann Teil unserer Vision sein kann.
Ich glaube, wenn man mal aus dem Handel rausgeht und sich fragt, wofür steht Viva Con Aqua noch, dann ist, glaube ich, eines der spannendsten Themen sicher die Einführung der Vier-Tages-Woche, über die du wahrscheinlich schon häufiger gesprochen hast. Und wir haben auch im Vorfeld gemerkt, wenn wir gesagt haben, wir sprechen mit Mario, dann sind es die mit der Vier-Tages-Woche. Und uns wird mal interessieren, was war der Auslöser, aber vor allem auch, was hat das für euch bedeutet, intern und extern an Herausforderungen?
Wir leben bei uns, ich spreche jetzt mal für die Wasser GmbH, für mein Team, einen sehr partizipativen Führungsstil und auch eine partizipative Mitbeteiligung des gesamten Teams. Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und alles entscheide. Das zeigt sich auch daran, dass Mitarbeitende über unterschiedliche Möglichkeiten ihre Ideen einbringen können. Entweder in Teammeetings oder auch, wenn es vielleicht auch mal kritische Themen sind, die es gibt, über anonyme Formulare. Und dieses Thema lag auf einmal bei mir auf dem Tisch. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das alles ernst nehme hier mit den Feedbacks, dann beschäftige ich mich auch damit. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet und darüber hinaus das komplette Team eingespannt, zu sagen, wollen wir das alle? Wollen wir so mutig sein, das auszuprobieren? Du hast dann auch eine gewisse Fallhöhe, wenn es nicht klappt, sowas wieder zurückzuschrauben. Aber wer, wenn nicht wir? Und wir sind für vieles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und jetzt auch machen, schon dafür bekannt, nicht unbedingt disruptiv zu sein, aber schon auch Sachen gerne anders zu denken als der Mainstream, um auch ein Differenzierungsprofil zu haben. Nicht aus einer Ideologie, aber aus einer Neugierde und einem Mut heraus. Wir haben das komplette Team mit einbezogen, die Parameter aufzusetzen, wo wir sagen, in diesem Rahmen funktioniert es. Es ist verkürzt eine 4-Tage-Woche gesprochen, aber es ist eigentlich eine 32-Stunden-Woche, in der man entweder 4 Tage 8 Stunden arbeiten kann oder 5 Tage mal 6,4 Stunden. Wir haben Kernarbeitstage, wir haben freie Arbeitstage. Das heißt, wenn du fragst, was gab es für interne und externe Hürden, dann würde ich die internen fast gar nicht erwähnen, weil sie nie so groß wurden, dass es echte Hürden waren, weil das ganze Team mitgearbeitet hat. Und dadurch auch eine sehr hohe Schnittmenge hast zu dem, was auch die einzelnen Wünsche sind. Und extern haben wir von Partnern und PartnerInnen Begeisterung, Verständnis, aber natürlich auch so ein bisschen, seid ihr erreichbar, was ist, wenn Notfälle sind. Das kriegen wir gecovert, das gehört dazu. Und die Vorteile überwiegen ganz klar den Nachteilen oder den möglichen Fallstricken, die damit verbunden sind.
Du hast ja vorhin von euch auch als Performance-Driven Organization gesprochen. Das war dir auch wichtig, das zu betonen. 4-Tage-Woche und Performance wird, glaube ich, häufig als Widerspruch wahrgenommen. Was sind deine Learnings?
Florian, ist absolut faszinierend. Ich habe auch dieses Narrativ satt, dass wenn es um eine 4-Tage-Woche geht, dass da Menschen sind, die nicht arbeiten wollen. Wir haben die beste Zielerreichung nach Einführung der 4-Tage-Woche seit Bestehen des Unternehmens. Woher kommt das? Die Leute, die sagen, es ist so wertvoll, einen zusätzlichen Tag zu haben. Das ist in Geld zum Teil nicht zu bezahlen. Freizeit, Zeit mit der Familie, seinen Hobbys nachgehen, Angehörige zu pflegen, ist so ein relevanter Faktor, dass das so viel Energie bei mir freisetzt, dass in 4 Tagen ich mehr schaffe als vorher. Natürlich geht da mal ein Schnack mit dem Kollegen oder der Kollegin drauf. Vielleicht trinke ich auch mal einen Kaffee weniger. Und diese Sachen sind auch wichtig. Aber in Summe merken wir, dass die Energie ganz, ganz neue Kräfte freisetzt. Und wir stehen jetzt da, Ende letzten Jahres, auch Anfang dieses Jahres, mit einer Zielerreichung, wo wir sagen, wenn es um Produktivität geht und das, was wir auch unten, Bottomline, bei rausbekommen, ist auch das eine der besten Entscheidungen gewesen, die wir hier getroffen haben.
Wie schaut das aus? Seht ihr das zum Beispiel auch in einer steigenden Anzahl von Bewerbungen bei Viva Con Agua? Seid ihr jetzt attraktiver am Arbeitsmarkt? Auf Basis dessen seht ihr das in den Gesprächen auch, dass das ein Argument ist, abseits von der Marke?
Es ist ja noch nicht so alt, das Modell. Wir haben tatsächlich noch keine Jobausschreibung gestartet, entsprechend keine Bewerbung erhalten mit diesem neuen Profil. Deswegen, das kann ich nicht sauber beantworten. Was ich aber sehr wohl beantworten kann, ist die Anfragen und das Interesse, was uns entgegengebracht wird von Unternehmen, aber auch von Mitarbeitern, die sagen, was ist das für ein Wahnsinnsmodell? Mario, wenn du irgendwann mal einen Job hast, dann melde dich bitte. Und ich sage, ja, wir würden auch gerne, dass du bei uns arbeitest. Wegen Viva Con Agua, nicht nur wegen der 4-Tage-Woche, aber es suggeriert so ein bisschen als Metapher, dass das wahnsinnig attraktiv ist und dass das auch allein schon in den Gesprächen, nicht nur, ich hatte gerade über die Mitarbeitenden berichtet, aber in den Gesprächen mit Menschen, wenn es um dieses Thema geht, du merkst, was da auf einmal für eine Energie, für eine Freude aufkommt, gepaart mit, das will ich auch und ich möchte dafür auch was machen. Höchst attraktiv. Ist ein Riesenasset. Vielleicht kann man noch nachschieben, dass wir als Viva Con Agua ja eben nicht die höchsten Gehälter zahlen. Also wir wollen und brauchen keine SöldnerInnengruppen, die den Job wegen des Geldes machen. Wir müssen auch auf unsere Gelder achten, aufgrund der Gemeinnützigkeit. Und trotzdem sind wir ja in einem Wettbewerb. Das heißt, wir suchen schon auch nach smarten Ideen, um attraktiv für ArbeitnehmerInnen zu sein. Und das ist etwas, das sucht meines Erachtens seinesgleichen.
Was hat denn die Umstellung auf die Viertageswoche für dich als Leader in der Organisation bedeutet?
Wir haben eine Achillesferse, sind wir sehr transparent, arbeiten wir auch noch dran. Das Führungsteam, inklusive mir, hat die zeitliche Dimension. Wir haben sehr viel fürs Team gebaut und haben so ein bisschen vergessen, an uns zu denken. Das heißt, CRM-Maßnahmen, Team-Meeting-Strukturen, alles, also auch nicht nur als Anspruch an die Person, werde jetzt bitte effizienter, sondern was wir aus organisatorischer Ebene tun können, um Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Mitarbeitenden besser, schneller, effizienter arbeiten können, soweit ausgerollt und auch ordentlich getrackt und iterativ auch fortwährend verbessert. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir noch nicht ganz auf den Schnitt kommen, den Stundenschnitt, den wir uns wünschen. Wir werden besser. Das ist aber auch noch ein kleiner Weg zu gehen. So ehrlich muss man sein.
Vielleicht, wenn man also das Modell als Copy-Paste-Modell anbieten wollen würde für den größeren Mittelstand in Deutschland, was wären so die Elemente, wo du sagst, das sind einfach die Basics, die ihr auf jeden Fall schaffen müsst als Organisation?
Ich merke immer wieder, dass wir in einer sehr privilegierten Situation sind, weil es ist ganz klar, dass es Branchen gibt, sozialer Bereich etc. Da brauchst du nicht mit Effizienzen kommen. Es geht um Menschen, es geht um Menschenleben, es geht um Wohlbefinden. Das heißt, man kann das und muss das auch sehen, nicht als universell gültiges Prinzip. Wenn du in gewissen Branchen bist, wo das funktioniert, dann rate ich auf jeden Fall, das war unser wichtigstes Learning, das Team von Anfang an mit einzubeziehen. Denn es geht um das Team, es geht um das Miteinanderarbeiten und wie wollen wir perspektivisch miteinander arbeiten. Es braucht eine sinnvolle Testphase, um auch zu verstehen, was funktioniert nicht. Und dann braucht es auch nach dem Rollout Feedbackschleifen, um auch da kontinuierlich anzupassen.
Was waren so Learnings, die nicht funktioniert haben nach dieser Testphase?
Wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir nicht jeden x-beliebigen Tag freinehmen können, weil dann doch, je nachdem, wie hoch Abstimmungsbedarfe auch in Teams sind, es zu oft vorkommt, dass eine relevante Person gerade nicht da ist. Das Team hat dann sehr transparent geklärt, welche Tage wollen wir arbeiten, auf welche können wir verzichten. In dem Beispiel haben wir montags und freitags als potenzielle freie Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind Kernarbeitstage. Wir haben auch Meetings verkürzt, was gut geklappt hat. Ein Team-Meeting, was normalerweise über 2 Stunden geht, geht jetzt 1:15, 45 Minuten jede Woche gespart. Wir haben eine Moderationsfunktion, früher war es Chaos. Wir haben eine gute Vorbereitung und wir haben eine ordentliche Nachbereitung, ordentliches Wissensmanagement. Was nicht funktioniert, das Team-Meeting komplett ausfallen zu lassen. Da geht bei uns was verloren, also was Wichtiges. Das vielleicht als 2 markante Beispiele, wo schon auch stetig angepasst werden musste, bis wir da das richtige Setup gefunden haben.
Jetzt gibt es ja das ganz berühmte Prinzip, Arbeit dehnt sich aus in dem Maße, wie Zeit dafür zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein ganz großes Learning in dem Prozess gewesen, den ihr da angestoßen habt. Du hast jetzt einige Branchen genannt, wo es vielleicht auch nicht geht, sowas umzusetzen. Wenn wir jetzt mal ganz exklusiv auf den Bereich Konsumgüter schauen und auch nicht Handel, sicherlich in den Märkten ist das auch nicht möglich umzusetzen, aber in dem Bereich Konsumgüter, würdest du sagen, das sei für jedes Unternehmen in der Konsumgüterbranche möglich?
Ja, die These würde ich auf jeden Fall in den Raum werfen und auch unterstreichen. Wenn wir uns ehrlich hinterfragen, was wir jeden Tag machen, wofür wir das machen und was davon Priorität hat und in Unternehmen wird viel über Priorität geredet, dann dürfen wir auch so ehrlich zu uns sein, dass man da sehr vieles von abschneiden kann. Das tut weh, das sind persönliche Befindlichkeiten, da ist Politik dahinter und irgendjemand gibt es immer, der aber etwas braucht, was für ihn gerade wichtig ist. Rein objektiv ist das aber nicht so. Deswegen bin ich sehr überzeugt davon, dass das funktioniert. Man darf das nicht verwechseln mit, es gibt Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden jetzt schon kapazitär sehr ausquetschen. Also es darf nie auf dem Rücken der Mitarbeitenden geschehen. Deswegen sage ich auch ganz klar, auf Ebene der Organisationsentwicklung war das auch ein Riesenauftrag an uns selbst, jeden Stein umzudrehen, um das möglich zu machen, anstatt nur zu sagen, jetzt werd mal effizienter. Das heißt, es hat auch was mit sehr viel Selbstverantwortung der Unternehmen zu tun, wenn das gewünscht ist.
Wenn du jetzt mal zurückblickst, nochmal auf den Prozess, du hast eben gesagt, du hast das als Mitarbeiterin, Mitarbeiterwunsch auf den Tisch gelegt bekommen und hast dich dem dann angenommen, hast ein Projektteam gebildet, die sich jetzt erstmal durchleuchtet haben, das Thema. irgendwann habt ihr sicherlich einen Punkt erreicht, wo ihr als Projektteam gemerkt habt, hey, wir können es wirklich schaffen. Es ist möglich. Was war das für ein Gefühl?
Das Gefühl war großartig und ehrlicherweise schon sehr früh da. Wir trauen uns viel zu. Wir wissen, was wir können. Das heißt nicht, dass wir naiv sind, aber wir haben schon gelernt, mit herausfordernden Situationen, überhaupt als Viva Con Agua, mit dem Modell, ohne Gelder zu zahlen, existieren zu können, ist schon etwas wirklich Bahnbrechendes. Weil es entspricht eben nicht der Marktlogik der klassischen. Und auch hier mit einem Team, was sehr gut arbeitet, sehr engagiert ist, sich sehr gerne einbringt, die es ja dann am Ende auch betrifft, das heißt auch ein Eigeninteresse daran haben, dass es funktioniert, war, als wir den Prozess auch aufgezeichnet haben, schon relativ früh klar, dass wir das gut hinkriegen werden. Ich hatte da nie einen Zweifel dran.
Du hast ja gesagt, dass es für euch auf der ersten Ebene nicht immer ganz leicht ist oder ihr auch noch nicht so da seid, in diesem Zeitkontingent zu arbeiten. Für dich persönlich, was trägt dich so durch stressige Zeiten? Was gibt dir Energie, wenn der Druck recht groß ist?
Immer Familie. Also Familie gibt mir sehr viel Energie. Immer die Sinnstiftung der Arbeit und engagierte Mitarbeitende. Das sind drei sehr relevante Punkte, wo ich merke, auch wenn ich mal, und das kommt ja auch vor, ein bisschen durchatmen muss, dann richtet das mich immer wieder auf und gibt mir sehr viel Optimismus.
Was sind denn so Sachen, die dir Energie ziehen?
Ich habe Herausforderungen mit dem Thema Besitzstand fahren. Das heißt, sich nicht verändern zu wollen aus Prinzip heraus. Ich bin immer gerne bereit, auch aufzuzeigen, wieso das vielleicht nötig ist. Ich, ist ein bisschen gekoppelt miteinander, destruktiver Stillstand, also auch Sachen blockieren und Egozentrismus. Also das ist etwas, was ich glaube in der heutigen Zeit, wo es sehr viel um einen selbst geht, aus einer Perspektive, dass man sich schützt, vielleicht vor Sachen, absolut nachvollziehbar. Wenn es aber darum geht, es geht hier nur um mich und maßgeblich um mich, dann habe ich damit eine Riesenherausforderung, weil wir ja als Viva Con Agua das nicht für uns tun, sondern für eine größere Version, weil wir ein Team sind aus Individuen und das Team ist immer größer als die einzelne Person und die Sache, wofür wir es tun, schon mal sowieso. Das heißt, auch ich nehme ich für mich selbst auch in Anspruch, stelle mich in Dienste dessen. Und das ist auch das, was ich mir von allen Menschen, zumindest die bei uns arbeiten, wünsche. Und deswegen ist das Thema Egozentrismus für mich etwas, wo ich schwer mit umgehen kann. Raubt mir Energie.
Historisch gesehen haben wir eine Frage, die wir in jedem Podcast stellen. Und die Frage ist, gibt es eine inspirierende Persönlichkeit? Gibt es jemanden, der mal Impact auf dich hatte, den du gerne hier als Gast mal hören möchtest bei uns in Top Chef?
Fällt mir tatsächlich spontan keine Person ein. Ich glaube, wer einen spannenden Werdegang hat, ist Klaus Schmähing. Der ist Marketingdirektor bei Fritz Kohler. Ist ein ähnlicher Bereich, aber doch ein klassisches Unternehmen, die auch klare Werte haben. Keine Sinnhaftigkeit oder na, Sinnhaftigkeit schon, aber keine Gemeinnützigkeit dahinter. Und gleichwohl haben sie eine tolle Story hinter sich, eine David gegen Goliath-Story, wie man auch aus dem Kleinen heraus, eigentlich in einem schier unfassbaren Markt, der vergeben ist durch einen großen, relevanten Cola-Player, einen unglaublich guten Job machen. Er ist noch nicht so lange da, aber er ist, glaube ich, eine sehr spannende Person, mit der man sich auch mal über dieses Thema unterhalten kann.
Ja, sehr cool. Und du hast uns ja schon die Anmoderation geschrieben. Das ist ja wirklich perfekt.
Wunderbar. Neben der Frage, wen du auch dir als Gast mal bei uns bei Top Chef vorstellen könntest, haben wir in Folge 5 auch eine, man kann schon fast sagen, traditionelle Frage, nämlich es ist die Synthese zum Schluss unseres Gesprächs. Was sind deine Gedanken, die du noch zum Abschluss einmal zusammenfassend allen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Was ich mich manchmal frage ist, ich bin jetzt 41 Jahre alt und ich habe das, glaube ich, seitdem ich 30 bin, das erste Mal gefragt. Wenn man sich mal ganz ans Ende des Lebens beamt und fragt, weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber worauf bin ich überhaupt stolz? Also worauf blicke ich mit Freude und einem guten Gefühl zurück? Dann ist es, glaube ich, bei vielen im Arbeitsbereich gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich das Thema, ja, ich habe gut Karriere gemacht, dann die Antwort ist. Und bei mir ist da dieses Thema Sinnstiftung sehr in den Vordergrund gerückt, weil ich glaube, im Privaten kann man das viel einfacher als im Job. Aber wenn man das im Job für sich gefunden hat, Luisa Neubauer hat es auf der OMR mal mit Cut the Bullshit betitelt, dann glaube ich, ist das was ich sehr gerne als Einladung an alle aussprechen würde, sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht auf der Basis auch zukünftige Entscheidungen zu treffen, wo es hingeht, was einem wichtig ist.
Was für ein Schlusswort, lieber Mario. Vielen lieben Dank für deinen Einblick in Viva Con Agua, die Marke, in dein Führungsverständnis, in dich als Person. Wir dürfen uns ganz, ganz herzlich bedanken, dass du diese Momente mit uns geteilt hast, dass du uns den Einblick gegeben hast und haben dich als wunderbaren Menschen, authentischen Leader, purpose-driven kennengelernt und freuen uns, den Weg weiter zu beobachten. Vielen lieben Dank, Mario, dass du heute hier warst.
Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, ihr Lieben. Danke für die Einladung.